Tag, meine Damen und Herren. Ich danke der Tagungsleitung für die Reihung der Referate, denn ich kann in der Tat genau an der Stelle anknüpfen. Mir ist die Aufgabe gestellt worden, über einige institutionelle Konsequenzen nachzudenken und zu berichten, die sich aus dieser veränderten Lage des Parteiensystems ergeben. In der Politikwissenschaft gibt es die These, und ich halte die für ziemlich plausibel, triftig, dass der Charakter eines politischen Systems, eines Regierungssystems, ganz maßgeblich geprägt wird von den Strukturen des Parteiensystems. Und insoweit bekommen wir durch das veränderte Parteiensystem in der Bundesrepublik auch ein anderes Regierungssystem, unabhängig von sozusagen der institutionellen Konstanz dieses Regierungssystems. Aber wir bekommen dann natürlich auch eine Diskussion darüber, ob die Institutionen, die wir von Verfassungswegen haben, dieser veränderten Parteienlandschaft noch angemessen sind. Und eine Frage ist ja in der Einführung bereits aufgetaucht, und Herr Niedermayer hat sie angesprochen als ein möglicher Ausweg aus dieser komplizierten Lage der nicht mehr sicheren Koalitions- oder Regierungsbildung. Wir könnten das Fünf-Parteien-System wieder künstlich reduzieren auf ein übersichtlicheres Drei- oder Vier-Parteien-System durch eine Wahlrechtsänderung. Was da im Hintergrund steht, ist natürlich immer das Gespenst der drohenden Regierungsinstabilität, Weimarer Verhältnisse. Und die Situation, wie sie jetzt in Hessen entstanden ist, kann ja im Grunde auch als Beleg eingesetzt werden für eine solche These. Deshalb kommen denn in regelmäßigen Abständen solche Vorschläge, wie sie etwa vom Altbundespräsidenten Roman Herzog gemacht worden sind, etwa vor einem halben Jahr in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung. Herzog ist ja nicht nur Altbundespräsident, sondern er ist auch ein Verfassungsrechtler, er kennt sich also in diesen Fragen aus, sollte man zumindest vermuten. Bayerisch deftig hat er eben dieses Gespenst an die Wand gemalt: wenn sich das Fünf-Parteien-System verfestigt, drohten überall hessische Verhältnisse die Gefahr von Minderheitsregierungen. Minderheitsregierungen seien ihrer Natur nach schwach. Ein Minderheitskanzler würde vom Ausland als, weiterhin Originalton Herzog, lahme Ente betrachtet, mit der man keine langfristigen Projekte auf Kiel legen könnte. Nach innen hin müsse sich ein solcher Kanzler die Gesetzgebungsmehrheiten im Parlament mühsam zusammenbetteln, wodurch am Ende nur die unsinnigsten Kompromisse herauskämen. Und so klar wie die Diagnose, so klar ist dann auch die Therapie. Wenn die Ursache der drohenden Unregierbarkeit in der zunehmenden Pluralisierung des Parteiensystems liegt, dann muss diese Pluralisierung wieder zurückgedreht werden, durch eine Wahlrechtsänderung gleichsam künstlich verringert werden. Nun ist Herzog schlau genug zu wissen, dass gegen eine Reform nach dem britischen Modell, also ein relatives Mehrheitswahlrecht, das dann in der Konsequenz zur Herausbildung eines Zwei-Parteien-Systems auf der parlamentarischen Ebene führen würde, dass dagegen natürlich erbitterter Widerstand zu erwarten wäre von den kleinen Parteien. Und deshalb hatte er als Ausweg die französische Variante vorgeschlagen, also kein relatives Mehrheitswahlsystem, wo man die Wahlkreise schon mit den meisten Stimmen gewinnt, sondern das absolute Mehrheitswahlsystem. Das heißt, Sie brauchen, das Land wird in Wahlkreise aufgeteilt, Sie brauchen dann 50% plus 1, die absolute Mehrheit. Und ein solches Wahlsystem ist mit einer Vielparteienstruktur durchaus vereinbar, denn es ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass man schon im ersten Wahlgang dann diese absolute Mehrheit erreicht. Dann findet ein zweiter Wahlgang statt und dort können dann Wahlabsprachen getroffen werden. Und diese Möglichkeit der Wahlabsprachen bedeutet eben, dass auch den kleinen Parteien das Überleben, zumindest das Überleben, gesichert werden kann. Und ein ähnlicher Vorschlag ist auch gemacht worden aus der Politikwissenschaft heraus von Jürgen W. Falter. Also es gibt durchaus eine Diskussion darüber. Ich würde aber gleich am Anfang sagen, dass man diese ja, radikale Form einer Wahlrechtsänderung, die Diskussion darüber, nicht ernster nehmen sollte, als es ihr gebührt. Ich werde aber am Ende noch etwas sagen, wo wir tatsächlich auch über Wahlrechtsänderungen in der Bundesrepublik nachdenken müssen. Nun, Herzog, wenn er gleich beim Thema ist, Regierungsfähigkeit, Regierbarkeit, nimmt auch die zweite Kammer, den Bundesrat, im Visier und insoweit durchaus visionär, denn wir haben ja ganz aktuell jetzt am Beispiel des BKA-Gesetzes auch wieder eine Diskussion über den Bundesrat. Man hat ja lange über den Bundesrat geschwiegen. Offenbar stellte er unter den Bedingungen einer großen Koalition kein Problem mehr dar für die Regierungsfähigkeit. Das scheint sich inzwischen wieder geändert haben. Und Herzog analysiert hier richtig, dass durch die Häufung von mehr Parteienregierungen, vielfältigen, multiplen Koalitionen in den Bundesländern das Problem der Stimmenthaltungen stark zugenommen hat. Sie wissen, dass diejenigen Länder, die von sogenannten gemischten Koalitionen regiert werden, das heißt Koalitionen, an denen eine Regierungspartei des Bundes und eine oder vielleicht sogar mehr Oppositionsparteien des Bundes beteiligt sind, wenn die sich im Bundesrat nicht einigen können, wie sie sich dort zu einem Bundesgesetz, also von einem von der Regierung eingebrachten Gesetz verhalten, dann enthalten die sich der Stimme. Das ist schon in den Koalitionsverträgen festgelegt. Wenn die Regierung Bestand haben soll in den Ländern, müssen sich die Koalitionspartner daran halten. Das Problem ist nur im Bundesrat, so wie die Abstimmungsregeln dort heute sind, wirken die Stimmenthaltungen de facto wie ein Nein. Und deshalb hat Herzog hier einen auch ganz einfachen Vorschlag gemacht. Es soll künftig nicht im Bundesrat mit absoluter Mehrheit abgestimmt werden. Im Bundesrat gibt es 69 Stimmen, brauchen Sie also 35 Stimmen, um einem Gesetz die Zustimmung zu erteilen. Sondern er sagt, es soll bereits die relative Mehrheit genügen. Also beim Wahlsystem will er ein absolutes Mehrheitswahlrecht und im Bundesrat will er jetzt die relative Mehrheit einführen. Dazu müsste man die Verfassung ändern. Stellt sich natürlich die Frage, warum hat man nicht die Gelegenheit der Föderalismusreform schon genutzt, genau dieses zu tun? Denn diese Entwicklung, diese Veränderung im Parteiensystem mit der Zunahme der Enthaltungen, die ist ja auch vor 2 Jahren, als man diese Reform gemacht hat, schon absehbar gewesen. Nun fügt sich Herzogs Analyse in das Lamento vieler Verbandsvertreter und Wirtschaftsjournalisten in unserem Land, die in den angeblich zu konsenslastigen Strukturen des Regierungssystems eine Hauptursache für Politikstillstand, für Reformunfähigkeit sehen. Das mag plausibel anmuten, geht aber an der Wirklichkeit vorbei. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Nehmen wir mal das Beispiel der Minderheitsregierungen. Minderheitsregierungen sind in den europäischen Ländern ein ganz gängiges Regierungsformat. Sie kommen fast so häufig vor wie Mehrheitsregierungen. Ungefähr ein Drittel aller Regierungen in Europa seit 1945 sind Minderheitsregierungen gewesen. Und die Politikwissenschaft hat für eine geringere Leistungs- und Problemlösungsfähigkeit von Minderheitsregierungen im Vergleich zu Mehrheitsregierungen bislang auch keine wirklich belastbaren Belege erbracht, weder im Innern noch nach außen. Natürlich kann man gegen dieses Argument einwenden, dass das, was in anderen Ländern gang und gäbe ist, was in anderen Ländern sich bewährt hat, was dort funktioniert, dass es nicht unbedingt auch in der Bundesrepublik funktionieren muss. Und tatsächlich ist ja der Glaube an die Notwendigkeit stabiler Mehrheitsverhältnisse, die eben dazu geführt hat, dass wir auf der Bundesebene niemals Minderheitsregierungen hatten und auf der Länderebene nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Dieser Glaube an die Notwendigkeit von Mehrheitsregierungen ist in Deutschland nach den Erfahrungen der Weimarer Republik tief verwurzelt. Ich würde aber sagen, die Bundesrepublik hat sich ja doch in 60 Jahren zu einer politisch-kulturell gefestigten Demokratie entwickelt. Also hier ist der Vergleich zu Weimar nicht mehr wirklich angemessen. Und insoweit sollte man auch nicht zweifeln an der prinzipiellen Lern- und Anpassungsfähigkeit des parlamentarischen Regierungssystems. Radikalkuren wie eine Änderung des Wahlrechts sind aus meiner Sicht nicht nur überflüssig, sondern in mancherlei Hinsicht sogar kontraproduktiv. Denn die Einführung eines Mehrheitswahlrechts würde ja den Mandatsanteil der drei Oppositionsparteien, der liegt heute bei etwa 30%. Wir haben sozusagen ein gedritteltes Parteiensystem. Die beiden Volksparteien jeweils ein Drittel und die Oppositionsparteien, die drei zusammengenommen, jetzt auch nahezu ein Drittel. Dieser Mandatsanteil, also auf der parlamentarischen Ebene, würde ja mit einem Schlag drastisch reduziert. Genau das ist aber doch mit Blick auf die Entwicklung der parteipolitischen Kräfteverhältnisse nicht legitimierbar. Es würde ja gerade die Verlierer der Entwicklung, nämlich die beiden Volksparteien, die schwächer werden, zu Gewinnern machen. Und dass man das vor der Öffentlichkeit schwerlich begründen könnte, das liegt auf der Hand. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es würde auch einer guten verfassungspolitischen Gewohnheit in unserem Lande widersprechen, nämlich dass man Wahlrechtsreformen tunlichst im Konsens aller Parteien vornimmt. Das heißt also nicht mit Mehrheit dann sozusagen die Minderheit sozusagen marginalisieren möchte und dass man eben keine manipulativen Wahlrechtsänderungen vornimmt. Das hat die Bundesrepublik eigentlich immer positiv unterschieden von der Praxis anderer Länder. Wenn Sie etwa an Italien denken oder auch an Frankreich. Frankreich, da hat Mitterrand in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, das Verhältniswahlrecht eingeführt, allein aus dem Grunde, weil er die Rechte damit spalten wollte. Er hat nämlich mit dem Verhältniswahlrecht dem rechtsextremen Front National den Einzug in die Nationalversammlung verschafft. Das ist, denke ich, in der Bundesrepublik nicht vorstellbar. Durchsetzbar wäre die absolute Mehrheitswahl ohnehin nur, wenn sie keiner der beiden großen Parteien einen Vorteil verschaffen würde. Das scheint aber mit Blick auf die aktuellen Mehrheitsverhältnisse durchaus fraglich, wobei ich jetzt nicht in Frage stelle die These, dass es keine strukturelle Mehrheitsfähigkeit gibt, aber aktuell gibt es doch eine deutliche Schwäche der SPD gegenüber der Union. Und warum sollte sie sich dann auf eine Wahlrechtsänderung einlassen, auf ein Mehrheitswahlsystem? Gegen ihre Zustimmung könnte das natürlich schon mal gar nicht durchgesetzt werden. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu. Die Union mag zwar bessere Chancen haben als die SPD, aus der kommenden Bundestagswahl als stärkste Partei hervorzugehen, denn die neue Konkurrenz der Linkspartei setzt tendenziell der Sozialdemokratie stärker zu als der Union. Berücksichtigt man allerdings jetzt die Möglichkeit von Wahlabsprachen, die ja dem absoluten Mehrheitswahlsystem inhärent sind, könnte unter den Bedingungen der absoluten Mehrheitswahl ein möglicher, knapper Stimmenvorsprung der drei linken Parteien gegenüber den beiden bürgerlichen Parteien leicht in eine deutliche parlamentarische Mehrheit verwandelt werden. Und ich glaube nicht, dass diese Möglichkeit von Herzog berücksichtigt worden ist. Was auch nicht nachvollziehbar ist, ist, dass Herzog bei seinem Vorschlag die Auswirkungen einer Wahlrechtsänderung auf den Bundesrat völlig ausblendet. Denn wenn man das Wahlrecht im Bund ändert, hätte das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch entsprechende Wahlrechtsänderungen in den Ländern zur Folge. Das ist in der Bundesrepublik immer so gewesen. Die Wahlrechte in den Ländern, da gibt es zwar durchaus Unterschiede, aber von der Grundstruktur her sind sie dem Wahlrecht des Bundes nachgebildet. Und wenn die Parteien auf der Bundesebene verschwinden, die kleinen Parteien, dann gibt es im Grunde auch keine wirkliche Begründung mehr, sozusagen sie auf der gliedstaatlichen Ebene weiter am Leben zu erhalten. Man hätte also diesen Nachzieheffekt, und das würde aber bedeuten, unter den Bedingungen des heutigen Landtagswahlverhaltens, wo eben gerne die Regierung sanktioniert wird, wo man gegen die Regierung wählt, dass wir dann im Bundesrat über kurz oder lang eine Mehrheit hätten der anderen Partei, der Oppositionspartei. Es würden also nicht wie im heutigen System unterschiedliche Koalitionen aufeinanderprallen, wo dann die gemischten Koalitionen zumindest auch eine Ausgleichswirkung entfalten können, sondern wir hätten im Grunde ganz diametral gegenläufige Mehrheitsverhältnisse und damit würde man sozusagen der Regierungsfähigkeit einen Bärendienst erweisen. Nun hat ja Herzog einen Vorschlag gemacht mit der relativen Mehrheit im Bundesrat, aber auch da hat er nicht genug nachgedacht, denn diese relative Mehrheit bringt gar nichts. Sie bringt gar nichts. Ich habe das nochmal nachgerechnet für die letzten 10 Jahre, also seit Beginn der rot-grünen Regierungskoalition, auch unter den Bedingungen der relativen Mehrheit hätte die Opposition die Gesetzesvorschläge der Regierung blockieren können. Das kann man auch ganz leicht erklären. Die relative Mehrheit besagt ja, dass es mehr Ja-Stimmen geben muss als Nein-Stimmen. Wenn aber die Opposition im Bundesrat über mehr Stimmen verfügt als die Regierung, was wahrscheinlich ist wegen dieses Wahlverhaltens bei den Landtagswahlen, dann hat die Regierung gerade nicht die relative Mehrheit. Und in der Vergangenheit, wenn man es noch weiter zurückrechnet, hätte es unter diesen Bedingungen sogar häufiger Blockaden gegeben als unter dem heutigen System der absoluten Mehrheit. Es gibt aber eine Lösung oder es gäbe eine Lösung für dieses Problem, eine ganz einfache. Und ich wundere mich ein bisschen, dass darüber zum Beispiel in der Föderalismuskommission eben nicht diskutiert worden ist. Man könnte im Bundesrat einfach die Abstimmungsfrage umdrehen. Also man fragt nicht mehr, wer stimmt dem Gesetz zu, sondern man fragt, wer ist gegen das Gesetz. Und wenn Sie so fragen, sind die gemischten Koalitionen die Enthaltungen tatsächlich neutralisiert. Also die Enthaltungen wirken dann im Grunde pro Gesetz und damit hätte man sozusagen dieses Problem vielleicht zumindest abgemildert. Übrigens könnte das gerade für die Linke auch einen positiven Nebeneffekt haben, denn diese Änderung der Abstimmungsregeln im Bundesrat könnte möglicherweise die Bereitschaft von SPD und Grünen fördern, mit der Linken Regierungsbündnisse in den Ländern zu schließen. Denn dann würden peinliche Situationen, wie unlängst in Berlin, wo Bürgermeister Wowereit aufgrund der ablehnenden Haltung seines Koalitionspartners gezwungen war, im Bundesrat als einziger Ländervertreter dem Lissabon-Vertrag nicht zuzustimmen. Solche Situationen könnten dann vermieden werden. Also eine Entmachtung, eine partielle Entmachtung des Bundesrates würde den Gegnern einer solchen Linkskoalition in den Ländern ein wichtiges Argument aus der Hand schlagen, nämlich die Beeinflussung der Bundespolitik. Nicht, wenn die SPD argumentiert, Koalition auf der Bundesebene ist die eine Sache, Koalition auf der Länderebene ist eine andere Sache, muss man aber immer wissen, dass natürlich die Länder über den Bundesrat auch die Bundespolitik beeinflussen. Also eine solche partielle Entmachtung des Bundesrates über eine Änderung der Abstimmungsregeln könnte durchaus auch diese Flexibilisierung der Koalitionslandschaft in den Ländern befördern. Und wie virulent dieses Problem der doppelten Mehrheiten Bundestag und Bundesrat ist, zeigt sich, wenn man mögliche Koalitionsszenarien nach der Bundestagswahl 2009 mit Blick auf den Bundesrat durchspielt. Die einzige Regierungskoalition, die eine Mehrheit hätte im Bundesrat, ist die Jamaika-Koalition. Die hätte 39 Stimmen. Die Große Koalition verliert ihre Mehrheit im Bundesrat vermutlich am 18. Januar, wenn es in Hessen zu einer schwarz-gelben Koalition kommt oder einer Jamaika-Koalition, gehen weitere 5 Stimmen verloren, hat die Große Koalition nur noch 30 Stimmen. Die Ampelkoalition, die ja von der SPD als Option favorisiert wird, um aus der Großen Koalition auszusteigen, Die Ampelkoalition hätte im Bundesrat nach heutigem Stand 7 Stimmen. Überlegen Sie sich, dass die SPD im September 2009 als zweitstärkste Partei gegen die Union mit FDP und Grünen eine Regierung bildet. Würde die Union dann als quasi aus der Regierung herauskatapultierte Partei bereit sein, im Bundesrat mit ihrer übergroßen Mehrheit konstruktiv mit dieser Regierung zusammenzuarbeiten? Diese Koalition wäre nicht regierungsfähig. Und dasselbe gilt für die Linkskoalition, die aber sowieso nächstes Jahr auf der Bundesebene nicht zur Debatte steht. Die Linkskoalition hätte 11 Stimmen im Bundesrat, also auch nicht viel mehr. Nun könnte man sagen, wo ist das Problem? Wir haben ja eine Föderalismusreform gemacht und den Anteil der zustimmungspflichtigen Gesetze im Bundesrat reduziert. Das war ja das Ziel der Föderalismusreform. Der Bundesrat sollte ja darüber auch ein Stück weit entmachtet werden. Statt 50 sollten nur noch maximal 30% der Gesetze der Zustimmungspflicht unterliegen. Da ist aber nichts draus geworden. Die ersten Untersuchungen zeigen, dass der Anteil der zustimmungspflichtigen Gesetze von 49 auf 47% zurückgegangen ist. Also ein grandioser Erfolg dieser Föderalismusreform. Und wenn man nur die wichtigen Gesetze betrachtet, also die Gesetze, die auch konflikthaft sind, politisch umstritten sind, ist der Anteil der zustimmungspflichtigen Gesetze sogar noch gestiegen nach der Reform. Die ist also von daher völlig misslungen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass sich dieses Blockadeproblem erneut mit Macht stellen wird, wenn es im Bund zu abweichenden Mehrheitsverhältnissen zwischen den beiden Gesetzgebungskammern kommt. Gut, was sind denn nun Auswege aus dieser Situation? Und diese Frage, um diese Frage zu beantworten, muss man an etwas erinnern, was meines Erachtens in der ganzen Diskussion, in der politischen Diskussion, auch in der journalistischen Kommentierung viel zu wenig beachtet wird, nämlich der Unterschied zwischen Bundes- und Landespolitik. Gemessen an der eher geringen Bedeutung, die die Länder im deutschen Regierungssystem haben, mit Ausnahme von Schule und Hochschule, liegen alle wichtigen Gesetzgebungskompetenzen in der Bundesrepublik auf der Bundesebene. Also wenn man diese eher bescheidenen Kompetenzen betrachtet der Länder, ist doch das Aufhebens, das um den Ausgang der jüngsten Landtagswahlen gemacht worden ist, insbesondere um die hessische Landtagswahl, etwas erstaunlich. Helmut Schmidt hat ja diese schöne Kolumne im Zeitmagazin und er hat da in einem Interview sich, wie ich finde, zu Recht darüber lustig gemacht. Er hat gesagt, die 16 Bundesländer brauchen nicht notwendig Regierung und Opposition. Vielmehr ist ihnen eine anständige Verwaltung notwendig und ebenso ein Landtag, der die Verwaltung sorgfältig überwacht. Das Problem der Koalitionsbildung stellt sich dagegen im Bund, denn in Berlin, also in der Hauptstadt Berlin, muss wirklich regiert werden. Woran liegt nun diese Aufmerksamkeit, diese unangemessene Aufmerksamkeit, die die Länderpolitik genießt, begründet? Zum einen, das habe ich schon angedeutet, in der Aufgabenverteilung im deutschen Föderalismus. Der Bund hat zwar die meisten Kompetenzen, er übt diese Kompetenzen aber nicht autonom aus, sondern immer im Zusammenwirken mit den Ländern. Die Länder sind für die Verwaltung zuständig und genau wegen dieser Zuständigkeit werden sie über den Bundesrat auch an der Bundesgesetzgebung beteiligt. Also wir haben eine enge Verflechtung zwischen Bund und Ländern. Und diese enge Verflechtung findet dann auch Niederschlag in den Parteiensystemen und im Wählerverhalten. Das heißt, diese enge Verflechtung der Zuständigkeiten führt auch zu einer Zentralisierung des politischen Wettbewerbs. Die Landespolitik gerät vollkommen in den Sog der Bundespolitik. Und damit ist auch die Entscheidungsfreiheit der Landesparteien bei der Koalitionsbildung eingeschränkt. Nun, darin liegt jetzt die Ironie. Diese Landesparteien mögen zwar stark unter Druck gesetzt werden von der Bundespartei, bestimmte Koalitionen dann in den Ländern, die sozusagen mit den Bundeskoalitionen verträglich sind, zu schließen. Sie können sich diesem Druck aber trotzdem entziehen. Und genau das haben wir ja gesehen Welche Regierungsbündnisse in den Ländern machbar sind und gangbar sind, das hängt nicht nur von der machtpolitischen Konstellation im Bund ab, sondern das hängt auch von der machtpolitischen Konstellation in den Ländern ab. Und wie das Beispiel der hessischen SPD zeigt, können eigensinnige Landesverbände die Strategie der Bundespartei damit nachhaltig beeinflussen. Sie können die Strategieplanungen durchkreuzen. Und ich wundere mich etwas, wenn mit Blick auf diese sogenannten Abweichler kritisiert wird von der Mehrheit der Fraktion, dass sie sich nicht solidarisch verhielten. Man kann die Frage stellen, wie solidarisch hat sich denn eine Landespartei oder eine Landesvorsitzende auch gegenüber der Bundespartei verhalten in einer solchen Frage? Darin liegt ein strukturelles Problem auch in unserem föderalen Regierungssystem. Und der andere Grund für die starke bundespolitische Überlagerung der Landespolitik liegt in den institutionellen Strukturen der Länderregierungssysteme. Genau wie beim Wahlrecht ist es nämlich in den Ländern so, dass sie das parlamentarische Regierungssystem, was wir auf der Bundesebene haben, bis ins Detail nachahmen. Wir haben in den Ländern genau dieselben Regierungssysteme wie im Bund. Übrigens auch in den Stadtstaaten. In Bremen und in Hamburg haben wir das parlamentarische Regierungssystem. In Berlin haben wir ein parlamentarisches Regierungssystem. Und das macht es sehr klar, warum dann auch in den Ländern die Koalitionsentscheidungen permanent durch die Brille der Bundespolitik betrachtet werden. Wenn man diesen Effekt zurückdrehen will, müsste man eigentlich die jeweiligen Ebenen in ihrer politischen Bedeutung wieder stärker trennen und man müsste vielleicht auch über das Regierungssystem in den Ländern nachdenken. Da gibt es zwei Ansatzpunkte. Der erste Ansatzpunkt, das wäre ein radikaler, das ist nicht wirklich vorstellbar in der Bundesrepublik, aber es ist zumindest mal eine Überlegung wert, warum führen wir nicht zumindest in den Stadtstaaten, damit könnte man ja mal anfangen, das Regierungssystem ein, was wir auch in Köln oder in München haben. Nämlich sozusagen eine Art präsidentielles Regierungssystem. Sie wählen den Bürgermeister in Köln direkt, in München direkt. Warum sollte das nicht in Bremen oder in Hamburg möglich sein? Und das kann man vielleicht sogar übertragen auf die Länderebene, also eine direkte Wahl der Ministerpräsidenten, unabhängig von der Wahl der Landesparlamente. Denn das hätte nämlich Konsequenzen für die Koalitionsbildung. Dann müsste ein solcher Ministerpräsident vielleicht auch mit wechselnden Mehrheiten im Parlament regieren. Er bräuchte ja keine Koalition zu bilden, um selber ins Amt zu kommen und im Amt gehalten zu werden. Er ist ja unabhängig von einer parlamentarischen Mehrheit gewählt. In den Kommunen funktioniert dieses System relativ gut. Man sollte mal drüber nachdenken, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre für die Länderebene. Das halte ich, sage es gleich voraus, für nicht wirklich realistisch. Vielleicht müsste man dann über was anderes nachdenken, nämlich über die Möglichkeit von Minderheitsregierungen. Ich glaube, dass man Minderheitsregierungen auf der Länderebene anders betrachten und bewerten muss als auf der Bundesebene. Und das gilt vor allem für den Fall, dass diese Minderheitsregierungen nicht gestützte Minderheitsregierungen sind, sondern bloß geduldete Minderheitsregierungen. Das ist etwas, was man in der deutschen Diskussion gerne verwechselt. Es gibt zwei Arten von Minderheitsregierungen. Die eine, das ist das sogenannte Stützmodell, ist eine, man kann sagen, koalitionsähnliche Minderheitsregierung, weil man dort feste Absprachen hat, die man möglicherweise dann auch schriftlich fixiert, zwischen dem stützenden Teil und dem Teil, der dann förmlich auch die Regierung stellt. Das ist etwas anderes als die geduldete Minderheitsregierung, denn die geduldete Minderheitsregierung schließt ein Regieren mit wechselnden Mehrheiten unter Umständen nicht aus. Es gibt in Europa auf der nationalen Ebene nur ein Land, wo wir so etwas vorfinden, das ist Dänemark. Da gibt es dieses Regierungsmodell mit wechselnden Mehrheiten, also das Duldungsmodell. In den anderen Ländern handelt es sich in der Regel um gestützte Minderheitsregierungen. Und ich glaube, dass es in der Bundesrepublik vielleicht möglich sein wird, gestützte Minderheitsregierungen zu etablieren. So etwas hat es ja in Sachsen-Anhalt schon mal gegeben, das sogenannte Magdeburger Modell. Bei den geduldeten Minderheitsregierungen wäre ich etwas skeptisch, obwohl das genau in die Nähe dieses flexibleren Regierungsmodells gehen würde, wie es sozusagen die Radikalreform eines präsidentiellen Systems ermöglichen würde. Nun, wir haben, die Länder haben sich ja zum Teil neue Verfassungen gegeben und wir haben dort eine fast perverse Situation. Die Länder haben nämlich, der Verfassungsgeber in den Ländern haben im Grunde ein Verbot lediglich geduldeter Minderheitsregierungen in ihre Verfassungen hineingeschrieben. Das hat in Sachsen-Anhalt eine Rolle gespielt, da gab es eine Verfassungsklage. Was steht nämlich in einer Reihe, ich glaube es sind ungefähr die Hälfte der Länderverfassungen, steht drin, dass die Opposition derjenige Teil des Parlaments ist, der die Regierung nicht stützt. Das heißt, Minderheitsregierungen sind verfassungswidrig, ne, wenn man eine solche Klausel zugrunde legt. Das ist gerade das Wesen einer Minderheitsregierung, dass der stützende Teil nicht förmlich in die Regierung eingebunden ist, also insoweit gehört er zur Opposition, dass er aber diese Regierung stützt, sie wählt und sie nicht stürzt, sie im Amt hält. Und insoweit ist er genau das Gegenteil von Opposition, ist er ein Teil der Regierung. Man hat also durch diese gut gemeinten Klauseln sozusagen die Möglichkeit von Minderheitsregierungen in den Ländern sogar ohne Not von Verfassungswegen erschwert. Auf der Bundesebene im Grundgesetz finden Sie eine solche Formulierung nicht. Das Grundgesetz kennt den Begriff der Opposition überhaupt nicht. Das ist an keiner Stelle erwähnt. Abschließend müssen wir natürlich den Blick dann auf die Bundesebene richten. Und hier stellt sich meines Erachtens die Situation doch ganz anders dar. Minderheitsregierungen stoßen im Bund an Grenzen, wären auch hier allenfalls in der Form eines Stützmodells vorstellbar. Aber ihre Übertragung in eine doch gänzlich anders geprägte parlamentarische Kultur würde, denke ich, doch unausweichlich Probleme aufwerfen. Deshalb kommt man auf der Bundesebene am Problem der Koalitionsbildung, das heißt eben an der Bildung einer Mehrheitskoalition, nicht vorbei. Und gerade hier auf der Bundesebene ist aber die Situation besonders verworren. Das ist auch eine Ironie dieses Fünf-Parteien-Systems, dass das Parteiensystem ausgerechnet auf der Bundesebene am kompliziertesten ist. Und das hängt damit zusammen, dass die Linkspartei in den ostdeutschen Ländern so stark ist, dass wir dort immer noch die Möglichkeit von Zweierkoalitionen haben. Es gibt zwei Regierungsmodelle im Osten, die Große Koalition und die Rot-Rote Koalition, vielleicht in Sachsen auch mittel- und langfristig noch eine bürgerliche Koalition, wenn die FDP den Sprung ins Parlament schafft. Und im Westen ist es so, da ist die Linkspartei bis heute so schwach, dass sie vielleicht gar nicht in die Parlamente kommt und es auch dort für eine Zweierkoalition reicht. Wir haben aber in der Bundesrepublik die Situation, dass Dreierkoalitionen oder überhaupt andere Koalitionsformate, wenn sie auf der Bundesebene gleichsam serienreif gemacht werden sollen, die müssen erstmal in den Ländern ausprobiert werden. Aber wir haben gar nicht so viele Chancen, sie in den Ländern auszuprobieren, weil es dort im Zweifel immer noch für andere Koalitionen reicht. Und insoweit war es sicherlich aus dieser Sicht für die SPD auch notwendig, die Möglichkeit, auch in den Ländern mit der Linken zu koalieren, freizumachen. Auch bei der Bundespräsidentenwahl werden wir ja sehen, ob es funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Eine Mehrheit für Gesine Schwan kann es nur geben mit den Stimmen der Linkspartei. Das Dilemma ist natürlich, wie soll man auf der Bundesebene für die Parlamentswahl, also für die eigentlichen Regierungswahlen, etwas ausschließen, was man auf der Landesebene schon praktiziert, was man vielleicht auch bei der Bundespräsidentenwahl dann praktiziert, eine Zusammenarbeit mit der Linken. Die SPD kann noch so sehr darauf verweisen, dass auf der Bundesebene ganz andere Materien zu entscheiden sind als auf der Länderebene. Das habe ich ja eben selber begründet. Das Argument ist richtig, nur sie dringen trotzdem in der Wahlkampfkommunikation mit diesem Argument nicht durch. Das wird ihr um die Ohren geschlagen. Und der Wahlkalender ist ja für die SPD denkbar ungünstig, weil 4 Wochen vor der Bundestagswahl eben in Thüringen und in Saarland Landtagswahlen stattfinden, wo genau diese Option der rot-roten Zusammenarbeit ja dann möglich ist und durch eigensinnige Landesverbände dann vielleicht sogar gegen den Willen der Bundespartei durchgesetzt wird. Also das wird eine sehr spannende Geschichte im nächsten Jahr. Nun, was bleibt dann an Koalitionsoptionen? Das ist ja schon angeklungen. Jamaika und die Ampelkoalition. Da haben wir zusätzlich zum Bundesrat das Problem, dass die beiden Optionen sich gegenseitig blockieren. Die FDP wäre sozusagen der Mehrheitsbeschaffer für Schwarz-Grün in einer Ampelkoalition und die Grünen wären der Mehrheitsbeschaffer für eine bürgerliche Koalition in einer Jamaika-Koalition. Und wenn beide nicht bereit sind, sich darauf einzulassen, blockieren sich diese Optionen gegenseitig. Und genau das haben wir ja in Hessen erlebt, sodass dann, das wäre auch meine Prognose für die Bundestagswahl 2009, im Grunde die Große Koalition einfach aus Mangel an Alternativen erstmal weiter regieren muss. Und das ist natürlich problematisch. Die Große Koalition ist ein problematisches Regierungsformat aus ganz prinzipiellen Gründen. Und ich denke, wenn die Große Koalition ab 2009 nochmal 4 Jahre weiter regiert, werden wir eine weitere Diskussion bekommen. Wir werden eine Diskussion bekommen, ob man nicht stärkere plebiszitäre Mitwirkungsmöglichkeiten braucht auf der Bundesebene. Wir werden auch eine Diskussion bekommen, oder haben Sie jetzt schon, ob wir nicht mehr plebiszitäre Mitwirkungsmöglichkeiten in den Parteien brauchen, also eine Abkehr oder eine Zurückdrängung des heutigen Delegiertensystems, dessen Weiterungen wir ja jetzt bei der Kandidatenaufstellung an aller Orten wieder beobachten können. Ich nenne nur das Beispiel Hamburg-Eimsbüttel. Also ich glaube, dass wir auch darüber eine Diskussion bekommen werden. Letzter Hinweis, ich habe eingangs gesagt, dass man diese Radikalreform des Wahlrechts vergessen kann. Es wird in der Bundesrepublik und das wird von den Akteuren, auch von denjenigen, die davon vielleicht profitieren könnten, auch immer gleich weggewischt. Wir werden in der Bundesrepublik keinen Übergang erleben vom Verhältniswahlsystem zum Mehrheitswahlsystem, weder zum relativen noch zum absoluten. Wir müssen aber über einige Dinge im Wahlrecht nachdenken. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier auch eine Änderung angemahnt. Ich will das jetzt nicht im Detail erklären. Da geht es um das negative Stimmgewicht, also um die Paradoxie, dass es passieren kann, dass bei einem Zuwachs von Zweitstimmen eine Partei ein Mandat verliert. Und sozusagen, da hat das Verfassungsgericht für mich nachvollziehbar gesagt, dass die Gleichheit der Wahl damit verletzt wird und hat eine Neuregelung angemahnt. Bis 2011 muss der Gesetzgeber das Wahlrecht so ändern, dass dieser Effekt nicht mehr eintreten kann. Und dieser Effekt des negativen Stimmgewichts hängt mit einer anderen Eigenart zusammen des Wahlsystems. Das sind die Überhangmandate. Und wir könnten jetzt, Sie wissen, wir haben ja ein System, wo die Hälfte der Kandidaten in Wahlkreisen gewählt wird, die direkt gewonnenen Mandate aber angerechnet werden auf das Zweitstimmenergebnis. Also das Zweitstimmenergebnis definiert die Mandatsanteile der Parteien im Parlament. Und es kann nun der Fall eintreten, dass eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate gewonnen hat, als ihr eigentlich Mandate zustehen von ihrem Verhältnisstimmenergebnis her. Und dann darf sie diese Direktmandate trotzdem behalten. Das sind die sogenannten Überhangmandate. Diese Überhangmandate könnten zu einem Problem werden, wenn sie das Verhältniswahlergebnis verfälschen Und wenn diese Verfälschung des Verhältniswahlergebnisses Konsequenzen hätte für die Regierungs- und Koalitionsbildung. Wenn also eine Regierungsmehrheit nur dank der Überhangmandate zustande kommt. Das ist bisher nicht eingetreten. Bisher bei den Wahlen ist auch eine größere Anzahl von Überhangmandaten angefallen, von denen auch die eine Partei, die eine Volkspartei dann mehr profitiert hat als die andere. Aber diese Überhangmandate haben lediglich eine bereits vorhandene Mehrheit noch etwas aufgestockt, haben sie verstärkt. Wenn aber jetzt der Fall eintreten würde, dass diese Mehrheit durch die Überhangmandate abhanden kommt, dann bin ich sicher, hätten wir eine starke Diskussion über das Wahlrecht. Und genau dieses kann möglicherweise bei der Bundestagswahl eintreten. Und zwar durch folgenden Effekt. Es kann sein, wenn die Union es nicht schafft, sozusagen den Abstand zur SPD aufzuholen, wenn sie also deutlich hinter der SPD zurückbleibt, sagen wir mal 5% Abstand, dass sie dann eine Reihe von Wahlkreisen im Westen der Republik gewinnt, bei einem relativ bescheidenen Zweitstimmenergebnis, die vorher von der SPD gewonnen wurden, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Das heißt, sie könnte eine größere Zahl von Überhangmandaten gewinnen. Und insoweit verstehe ich nicht ganz, warum die SPD jetzt auf der Bundesebene nicht gedrängt hat, diese Wahlrechtsreform, das Urteil ist ja jetzt ein halbes Jahr ein, schon zur Bundestagswahl im nächsten Jahr herbeizuführen, weil sie könnte möglicherweise der Leidtragende sein. Also wir werden zumindest nach 2009 eine solche Reform bekommen und da gibt es verschiedene Modelle, wie man das lösen kann. In einigen Ländern gibt es Ausgleichsmandate, das heißt, dann wird das Stimmenverhältnis wiederhergestellt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin da nicht versiert genug, um das im Einzelnen zu erklären. Man kann vielleicht auch überlegen, die Wahrscheinlichkeit, dass Überhangmandate entstehen, zu reduzieren. Da gibt es eine Reihe von Vorschlägen. Aber dass die Reform in diese Richtung gehen muss, eben einer größeren Proportionalität des Wahlsystems, um diesen unerwünschten Effekt zu vermeiden, das scheint mir sicher zu sein. So viel vielleicht an der Stelle. Ich gebe zu, das war jetzt ziemlich geballt. Ich habe aber den Versuch gemacht, im Grunde alle institutionellen Probleme sowohl für die Länder als auch für die Bundesebene zumindest anzusprechen, die sich aus dieser veränderten Parteienlandschaft ergeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, also die Wette würde ich eingehen, nicht alle diese Dinge werden auf die Tagesordnung kommen, aber wir werden intensivere Diskussionen, möglicherweise auch mit Korrekturen, über die ein oder andere Frage bekommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Decker. Das gab so ein kleines Missverständnis, sonst hätte ich den Übergang wahrscheinlich etwas eleganter hinbekommen eben. Und ich möchte sozusagen jetzt zumindest nachtragen, dass wir Professor Decker unter anderem natürlich auch deswegen eingeladen haben, weil er sozusagen auch aus unserer Sicht zu den produktiven Politologen gehört und zumindest erwähnen, dass er zum Beispiel im letzten Jahr das Handbuch deutscher Parteien herausgegeben hat oder aber auch in diesem Jahr, in diesem Landtagswahlen als bundespolitische Zwischenwahlen in diesem Buch über hessische Verhältnisse und viele andere Dinge, die sich vor allen Dingen mit Fragen des Populismus beschäftigen. Und insofern auch nochmal sozusagen jetzt dann auch nachträglich nochmal den Dank, dass Sie hier vorgetragen haben.